Wenn so ein Tier kommt und wirklich zwischen Leben und Tod steht und man schafft es, die Tiere glücklich bei gutem Allgemeinbefinden nach Hause geben zu können, davon zehrt man.
Traumjobs, der Recruiting-Podcast.
35 Millionen Haustiere betütteln wir Deutschen daheim. Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Schlangen, Vögel, Mäuse, Ratten. Sie begleiten uns durchs Leben und wenn sie mal krank werden, dann gehen wir mit ihnen natürlich auch zum Arzt. Zum Beispiel zu Sabine. Sabine, du bist Tierärztin. Ist das ein Traumjob?
Ja, also für mich ist es ein Traumjob. Ich habe als kleines Mädchen eigentlich schon überlegt, ich möchte gerne Tierärztin werden, weil ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich habe immer Tiere gehabt zu Hause. Und ja, dann war das relativ bald klar, dass ich Tierärztin werden will. Ja, ich bin Sabine, ich bin frisch 48 geworden, bin in München geboren, bin auch die meiste Zeit in München aufgewachsen, war kurzfristig mal ein bisschen aufs Land gezogen, durfte dort auch ja viele Tiere haben, Pferde, Schafe, Kaninchen und so weiter. Hunde und Katzen waren immer meine Begleiter. Habe in München studiert und hatte dann das Glück, in so eine Spezialausbildung für Tiermediziner zu kommen, um mich zu spezialisieren. Mache jetzt als Spezialgebiet die innere Medizin der Kleintiere. War dann viel im Ausland, bin in den USA gewesen für ein Jahr, war dann auch in England für ein Jahr, in Belgien für ein Jahr und dann irgendwann familienbedingt sind wir dann wieder nach Deutschland umgezogen, weil ich dachte, es wäre schön, wenn die Kinder Deutsch sprechen können. Und genau, und bin dann jetzt wieder in Deutschland seit ein paar Jahren und arbeite jetzt an einer Tierklinik, einer relativ großen Tierklinik mit vielen Kollegen.
Du hast studiert, in München studiert. Ich stelle mir das recht komplex vor, so ein Studium. Also komplexer als zum Beispiel ein Humanmedizinstudium. Bei der Humanmedizin hat man den Menschen, der ist immer gleich gebaut. In der Tiermedizin, dann sind das Vierbeine, also Katzen, Hunde, dann gibt es Vögel, dann gibt es Reptilien. Ist es komplexer, schwieriger, so ein Studium?
Ja, das stimmt schon. Es gibt einige Besonderheiten, besonders den Vogel, der ja ganz anders aufgebaut ist, das stimmt. Reptilien wurden zumindest zu meiner Zeit im Studium nicht ganz so tief durchgenommen. Aber die Säugetiere ähneln sich in vielen Dingen doch sehr. Wobei man natürlich sagen muss, ne, eine Kuh verdaut ganz anders als so ein Hund, ne? Weiß man ja, dass sie mehrere Mägen hat. Also ja, es ist komplexer. Man muss schon Besonderheiten für die verschiedenen Tierarten lernen. Ja, das stimmt.
Du hast dich spezialisiert. Kommt das nach dem Studium? Also müsst ihr euch immer wieder fortbilden, weiterbilden?
Genau, also viele Tierärzte machen auch nach dem Studium erst ihre Doktorarbeit. Das ist in der Humanmedizin ein bisschen anders, da macht man das oft schon während des Studiums. Da gibt es nur ganz wenige Tierärzte, die das währenddessen schaffen. Und genau, da kann man sich dann so überlegen, in welche Richtung man gehen möchte. Es gibt ja auch noch andere Gebiete, die man, also man muss nicht immer hands-on am Tier sein. Man kann als Tierarzt ja auch andere Sachen machen. Also da überlegt man sich oft nach dem Studium, was man machen möchte und ja, man kann während des Studiums schon an verschiedenen Kliniken tätig werden und praktisch arbeiten und da wird dann meist so der Grundstein gelegt, in welche Richtung das Ganze gehen soll und das war bei mir eben die innere Medizin.
Und so bist du dann in der Tierklinik gelandet. Wie sieht denn da so ein Arbeitsalltag aus?
Also meistens fangen wir mit einer Visite an, weil wir ja auch stationäre Patienten haben, die also auch über Nacht betreut werden. Das heißt, in der Früh treffen wir uns in einem Raum, gehen dann am Computer die einzelnen Patienten durch, wie die Nacht verlaufen ist, ob es Komplikationen gab. Erstmal gucken wir, wie geht's den Tieren und überlegen uns dann, was so der Plan für die Tiere ist, welche Untersuchungen man machen möchte. Möchte man Ultraschall machen, Blutuntersuchungen und dergleichen. Und dann geht jeder an seine Arbeit. Es gibt Leute, die eben auf der Station arbeiten und die Tiere dort dann versorgen, diese Untersuchungen durchführen. Es gibt welche, die dann eher die bildgebende Diagnostik machen und welche, die dann in der Ambulanz arbeiten für die Tiere, die an dem Tag vorgestellt werden wegen Krankheit, aber auch ne, zum Impfen oder so. Und genau, und dann macht man einen Patienten nach dem anderen und arbeitet die auf oder macht die Untersuchungen, die zu machen sind.
Das ist wie in einer ganz normalen Klinik.
Ja, das ist relativ ähnlich, ja.
Ist es deswegen auch so teuer? Weil, also, wir mussten ja leider unseren Kater letztes Jahr einschläfern lassen. Das hast du gemacht. Es war nicht schön, aber auch die Rechnung, die wir danach bekommen haben, war ganz schön happig.
Ja, Untersuchungen sind teuer. Also man hat eine gewisse Vorgabe, nach der man sich richten muss. Es gibt eine Gebührenordnung für Tierärzte, die je nach Spezialisierung sicherlich in einem höheren Satz abgerechnet werden kann. Und je nachdem, wenn man nachts oder außerhalb der normalen Dienstzeiten sein Tier vorstellt, kann das dann relativ schnell teuer werden. Ja, das stimmt. Ja.
Das heißt, ihr habt auch Nachtschichten und Wochenenddienste?
Ja, das gehört mit dazu. Tiere werden leider nicht immer nur zwischen 8 und 18 Uhr krank, sondern viele, das ist ja oft Murphy's Law, man wird krank am Freitagabend und das lässt sich oftmals halt nicht bis Montag aufschieben. Und dann sind viele Tierbesitzer auch einfach besorgt und kommen dann auch nachts in die Klinik und möchten ihr Tier versorgt sehen. Ja.
Dein Mann arbeitet in derselben Tierklinik, hat also auch Nachtschichten, Wochenenddienste. Warum macht ihr euch nicht selbstständig? Dann hättet ihr dieses Problem nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass das fürs Familienleben auch schwierig ist.
Ja, also wenn man nachts und Wochenende arbeiten muss, das knabbert schon so ein bisschen. Also man braucht eine stabile Beziehung, eine stabile Familie, die auch verständnisvoll ist, das stimmt. Warum machen wir uns nicht selbstständig? Ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, weil so haben wir doch geplante Zeiten. Wir wissen, ein Wochenende im Monat oder zwei Wochenenden im Monat, je nachdem, oder eine Nacht pro Woche. Wenn man selbstständig ist, ich sage dann immer, das ist ja selbst und ständig, ne? Also man muss dann schon auch für seine Patienten, wenn man sie gut betreut wissen will und zufriedene Patientenbesitzer haben möchte, ist man wahrscheinlich sogar noch mehr verfügbar. Und ich kenne das von Freunden und Kollegen, die in der Tierarztfamilie aufgewachsen sind, dass die gesagt haben, oft hat es dann am Sonntagmittag beim Mittagessen geklingelt und wir wollten mal gucken, ob sie da sind. Der Hund hat erbrochen. Haben sie nicht was für den? So, ne? Also das ist, glaube ich, dann manchmal noch schlimmer. Und so haben wir es doch ganz gut, dass wir sagen, naja, also Klinik ist Klinik und wenn wir zu Hause sind, sind wir zu Hause.
Um auf die Besitzerinnen und Besitzer zurückzukommen, bei einer Behandlung von einem Tier, wer ist denn manchmal schwieriger zu behandeln, das Tier oder das Frauchen oder Herrchen?
Ja, das ist, siehst du ganz richtig. Also ich hätte mir manchmal mehr Psychologie im Studium gewünscht. Und das ist auch was, was man eigentlich erst mit dem Alter oder mit der Erfahrung lernt, dass man die Besitzer wirklich mitbehandeln muss. Und das ist gar nicht so einfach oftmals, ja. Ich meine, die meisten Tierbesitzer sind wirklich herzensgute Menschen, aber es gibt so den einen oder anderen, den man wirklich mit betreuen muss, psychologisch gesehen. Ja.
Was heißt das? Kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
Es gibt so unterschiedliche Extreme. Also es gibt Besitzer, die extrem besorgt sind, weil vielleicht eine Zecke oder ein Floh auf dem Tier gefunden wurde und das ist dann schon fast ein Weltuntergang und man muss die erstmal beruhigen und sagen, so schlimm ist es erstmal nicht und würden auch deswegen dann so nachts vorstellig werden. Das hatten wir auch alles schon. Andererseits gibt es Besitzer, die auch schwere Krankheitsverläufe vielleicht gar nicht so erkennen oder es ihnen nicht bewusst ist. Und es gibt auch Besitzer, wo die Tiere schwerst krank sind, die aber nicht loslassen können. Die einfach vielleicht aus eigenem Egoismus das Tier auf Gedeih und Verderb am Leben erhalten möchten.
Und das ist etwas, wo ihr sagt, nee, das tut dem Tier nicht gut. Da müssen wir jetzt andere Maßnahmen ergreifen?
Ja, also ich sag vielen Besitzern, dass die Lebensqualität des Tieres ist das Wichtigste. Und wenn ein Tier keinen Spaß am Leben mehr hat und sich nicht mehr freut, wenn der Besitzer nach Hause kommt und nicht mehr teilnimmt am Familienleben, nicht mehr fressen mag, dann denke ich, ist das schon ein großer Verlust der Lebensqualität. Und da bin ich schon der Meinung, dass es für die Tiere besser ist, wenn man sie erlöst, ja.
Du sagtest, manche möchten es nicht sehen oder sagen wir mal so, du sagtest, ein bisschen Psychologie wäre im Studium ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal dramatisch sein kann bei euch, wenn jetzt zum Beispiel ältere Herrschaften kommen und ihren quasi Lebenspartner, der sie lange begleitet hat, einschläfern lassen muss. Wie ist das? Das ist, muss ganz schrecklich sein, auch für euch.
Ja, also auch das lernt man leider, muss ich fast sagen, weil man muss sich eine dicke Haut anlegen, das stimmt schon. Als junge Tierärztin habe ich fast mit jedem Patientenbesitzer mitgeweint und lag mir oft mit ihnen in den Armen. Ich lasse mir oft dann auch nochmal so eine Geschichte von dem Tier dann erzählen, wie es war. Und dann sage ich immer, ja, behalten Sie die schönen Erinnerungen wirklich am Leben. Mit der Zeit wurde ich so ein bisschen ja, ich will nicht sagen abgebrüht, aber mit der Zeit lasse ich das so ein bisschen an mir abperlen. Da gibt es nur noch wenige Situationen, zum Beispiel jetzt wie bei euch letztes Jahr, weil ich euch kenne, weil ich die Katze kannte, den Ivanak. Und das ist einfach, da geht es dann schon nochmal richtig tief unter die Haut, das stimmt, ja.
Du hast gesagt, du warst mehrere Jahre im Ausland, USA, England, Belgien. Sind die Menschen dort genauso verrückt wie wir Deutschen hier mit ihren Tieren?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich international. Sie sind anders verrückt. Amerikaner, also in den USA hatte ich Patientenbesitzer, die wirklich Haus und Hof verkauft haben für ihr Tier, damit sie die, das waren ja noch schlimmere Preise, ne? $12,000 oder so war dann nichts für das Tier auszugeben, obwohl es dann am Ende vielleicht doch verstorben ist, ne? Also es ist ein bisschen anders, die Patientenbesitzer sind anders, aber das wissen wir ja so auch, ne? In England oder in Deutschland, das ist eine andere Klientel, das stimmt schon, ja.
Was für eine andere Klientel?
In England war es ein bisschen so, was der Tierarzt gesagt hat, war für die Gesetz. Ne? Das haben die auch so angenommen. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber in Deutschland wird sehr viel hinterfragt. Deutsche Patientenbesitzer hinterfragen sehr viel, ob das alles so richtig ist, lesen viel dann auch in Foren nach, die vielleicht nicht unbedingt die beste Wahrheit wiedergeben. Und man begegnet sehr viel mehr Zweifel in Deutschland als in England. Damit muss man auch umzugehen wissen. Ja, das ist ein bisschen anders, ja.
Was sind so Situationen oder Erlebnisse, von denen du oder Erfahrungen, von denen du so zehrst, dass du diesen Job, auch diese Nachtschicht, dieses Wochenends arbeiten, dass du das klaglos hinnimmst? Was sind das für Situationen?
Das sind die Patienten oder die Krankengeschichten, die gut ausgegangen sind, die lassen einen das gerne machen, ne? Also wenn so ein Tier kommt und wirklich zwischen Leben und Tod steht und man schafft es nicht immer, aber man schafft es doch immer wieder mal, die Tiere dann glücklich und bei gutem Allgemeinbefinden nach Hause geben zu können, davon zehrt man dann und nimmt das dann gerne hin, auch die Nacht- oder Wochenenddienste zu arbeiten.
Gibt es auch so Situationen in deinem Arbeitsleben, wo du denkst, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier?
Ja, es gab mal eine Situation, da musste ich leider ein Kätzchen erlösen und dann wollte die Besitzerin gerne noch eine Zeit mit der Katze verbringen. Wir mussten die dann so in Rosenblätter betten und sie hat dann eine Kerze angezündet und das Ganze war dann sehr spirituell. Ja, das war etwas skurril, ja.
Aber das ist auch durchaus möglich, dass oder ihr ermöglicht es den Leuten auch, so von ihren Tieren Abschied zu nehmen.
Wir versuchen immer, den Patientenbesitzern die Zeit auch zu geben, ne, dass sie sich in Ruhe verabschieden. Ich versuche es zumindest. Aber das ist auch was man erst lernen muss. Das kann man auch nicht von Anfang an.
Ich stelle mir das so vor, wie in der richtigen Klinik, da habe ich oft das Gefühl, das ist so eine Fließbandarbeit. Da wird eigentlich nur gesehen, euer Patient hat Rücken, ne? Aber was der Patient oder wer der Patient, das wird gar nicht so genau geguckt. Ist das bei euch auch so?
Das kommt wahrscheinlich auf den Dienst drauf an. Wenn der sehr stressig ist, also es gibt Tage, wo wirklich viel los ist, so um Weihnachten rum zum Beispiel, wenn viele Praxen geschlossen haben, dann kann es durchaus passieren, dass es auch so einer nach dem anderen ist, ne? In so besonderen Situationen, gerade wenn die Tiere sehr, sehr schwer krank sind oder man sie dann wirklich erlösen muss, dann ich versuche es, dieses Gefühl den Besitzern nicht zu übermitteln, dass es einer nach dem anderen ist. Aber wenn dann noch 20 draußen im Wartezimmer warten, die genauso um ihr Tier besorgt sind, dann muss man halt auch gucken, dass man dann die auch weiter versorgen kann, ne? Ja.
Was sind deine Lieblingstiere?
Katzen. Ich darf keine zu Hause haben, weil mein Mann allergisch ist, obwohl er Tierarzt ist. Aber Katzen mag ich einfach am liebsten, ja.
Mhm. Ich ja auch. Wir haben ja auch jetzt zwei Kätzchen. Das ist sehr schön.
Die sind wirklich süß, ja. Mhm.
Was hast du denn normalerweise an Patienten da?
Also dadurch, dass ich sehr spezialisiert bin, habe ich meist Hund und Katze, ab und zu mal ein Kaninchen oder mal ein Meerschweinchen, aber das ist eher seltener, ne? Also ich mache schon hauptsächlich Hunde und Katzen.
Um nochmal auf die Preise zurückzukommen, Tierklinik ist schon teuer. Was habt ihr denn da eigentlich für Apparaturen? Also ne, du hast ja gesagt, irgendwie, es ist im Prinzip wie in der Klinik. Habt ihr denn da auch ein CT oder sowas?
Ja, also wir haben bei uns jetzt speziell haben wir ein CT, wir haben auch ein MRT, also einen Kernspintomographen. Wir haben Ultraschallgeräte, wir können auch Nervenleitgeschwindigkeiten messen, Muskeltätigkeiten messen, das können wir auch. Wir haben spezielle Augeninstrumente, mit denen wir die Augen genauer untersuchen können. Es gibt auch eine Physiotherapieabteilung bei uns, bei der auch ein Unterwasserlaufband steht.
Unterwasserlaufband, da laufen dann die Tiere im Wasser?
Genau, die laufen dann im Wasser, weil das ja immer so ein bisschen schonender ist. Die Muskeln dann noch mehr beansprucht und trainiert. Zum Beispiel jetzt auch für Wirbelsäulenpatienten, die einen Bandscheibenvorfall hatten, ist das eine ganz tolle Sache.
Was hältst du von Tierkrankenversicherungen? Weil es ist ja teuer, allein diese ganzen Impfungen, die immer gemacht werden müssen. Ist es sinnvoll, das Tier zu versichern?
Definitiv, ja. Also wir haben selber ja auch einen Hund, auch der ist versichert. Und man glaubt es nicht, wie schnell man da so ein paar tausend Euro wirklich los ist. Also wir hatten selber jetzt schon die Situation, dass sie operiert werden musste. Und es waren dann so 3000 Euro, die wir uns dann gespart haben. Obwohl wir wahrscheinlich nicht ganz so viel, weil viele Untersuchungen jetzt so gerade nur einmal die Wunde angucken oder sowas. Das können wir zu Hause machen, dafür müssen wir nichts ausgeben. Aber ja, das läppert sich. Ne? Und da ist es schon sinnvoll, wirklich eine Tierkrankenversicherung zu haben. Und ich bin froh, dass wir das inzwischen in Deutschland auch haben. Das war ja nicht immer so.
Du hast zwei Töchter. Und würdest du denen raten, Tierärztin zu werden? Oder sagst du, oh, lass bloß die Finger davon?
Wir sagen immer, lass die Finger davon. Weil es viel Arbeit, wenig Geld. Nein. Ich glaube, wenn man mit viel Idealismus rangeht und auch gerne mit Tieren arbeitet, auch gerne mit Menschen arbeitet, haben wir ja gerade gesprochen, dann ist das sicherlich ein toller Beruf. Wer kann von sich selbst behaupten, dass er gerne in die Arbeit geht? Und das kann ich wirklich, weil es mir einfach Spaß macht. Aber es ist ein anstrengender Job. Es ist nicht unbedingt familienfreundlich, ne? Gerade wenn man jetzt auch im Großtierbereich arbeitet, den wir jetzt noch gar nicht so abgedeckt hatten, ne? Da muss man auch immer nachts raus, ist viel in der Kälte draußen in Deutschland. Ne? Also es ist ein Knochenjob, das muss man schon sagen.
Großtierbereich sind hier Kühe, Pferde, Schafe und dergleichen. Das ist wieder so ein Spezialgebiet.
Genau, das ist nochmal was anderes. Früher gab es ja so den einen Tierarzt, der alles konnte. Ne? Das ist ja heute nicht mehr so, weil sich auch die Tiermedizin ja so weit entwickelt und spezialisiert hat, dass man nicht mehr alles kann. Und deswegen gibt es in vielen Bereichen wirklich Großtierärzte. Dann gibt es sogar welche, die sich hauptsächlich mit Pferden beschäftigen und andere, die sich nur mit Wiederkäuern, Schweinen und wie auch immer beschäftigen. Ja, das ist sehr spezialisiert, ja.
Du sagst viel Arbeit, wenig Geld, aber das stimmt so nicht.
Also ich kann mich heute nicht beschweren, aber es war ein langer Weg bis dahin und mit viel Lernen verbunden und auch viel, also langer Zeit, in der ich nicht so viel Geld verdient habe, also auch schon mit Kind. Ne? Das war, ja, war nicht immer so, dass wir gut verdient haben. Irgendwann kommt man zu dem Punkt. Ne? Aber wenn man als junger Assistenztierarzt anfängt, wir sind ja auch nicht gewerkschaftlich organisiert, das heißt, es gibt keinen Tarifvertrag, im Moment noch nicht. Man versucht daran zu arbeiten, aber es sind viele Dienste, die man machen muss, viel Nachtdienste und Überstunden, die nicht in jeder Praxis, das muss ich auch sagen, immer abgegolten werden. Ne? Und von daher, anfangs muss man mit weniger Geld auskommen, ja.
Gut, fassen wir das Ganze dann einfach nochmal zusammen in so einer kleinen Checkliste. Ausbildung. Wie sieht die Ausbildung aus?
Es ist ein circa 6-jähriges Studium mit einer Vorklinik und einer Klinik und viel Theorie, Chemie, Physiologie, Anatomie. Man muss richtig viel auswendig lernen. Macht dann aber auch Spaß, wenn man dann in die Physiologie kommt oder dann auch die kranken Patienten behandeln darf.
Spezialisierung?
Möglich, muss man nicht. Man muss auch keine Doktorarbeit machen, wenn man nicht möchte. Man kann gleich in die Praxis einsteigen. Dann macht man den allgemeinen Tierarzt, der halt alles macht, von der Impfung bis zum nicht so ganz schwer kranken Patienten. Wenn man sich spezialisiert, dann kann man eben Chirurgie machen, innere Medizin machen oder Kardiologie.
Vorteile deines Berufes?
Man hat viel mit Menschen zu tun. Man darf Tiere streicheln und kuscheln. Muss trotzdem vorsichtig sein, um sich nicht beißen zu lassen. Man kann gut Geld machen, wenn man es richtig anpackt.
Was ist der Nachteil deines Berufes?
Wochenenddienste, Nachtdienste, viel Arbeit, viel Lernen und immer auf dem Laufenden bleiben, weiterlernen, sich weiterbilden.
Wie sieht es aus mit den Karrierechancen?
Die sind da, wenn man sich spezialisiert. Wenn man Zeit und Geld auch investieren möchte, dann hat man die Möglichkeit, auch auf der Karriereleiter etwas nach oben zu klettern.
Und wie hoch ist der Spaßfaktor?
Sehr hoch. Für mich auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank, Sabine.
Gerne.
Ja, das war Traumjobs. Heute war Sabine zu Besuch. Sie wollte schon als Kind Tierärztin werden und hat ihren Traum dann wirklich zum Beruf gemacht. Und in der nächsten Folge lernst du vielleicht schon deinen Traumjob kennen.
Das war Traumjobs, der Recruiting-Podcast für Unternehmen. Du willst mehr wissen? Klick podcastfabrik.de.